Der Mord an Charlie Kirk vor laufenden Kameras war ein Schockmoment für die Vereinigten Staaten von Amerika. Am 10. September traf ihn die Kugel des Attentäters auf einer Veranstaltung von Turning Point USA. Wer glaubte, dass dieser Vorfall zu einer Zäsur wird, dass eine Verständigung möglich ist, der sieht sich wohl getäuscht. Am Montagabend hat sich Turning Point USA, kurz TPUSA, erneut getroffen und wollte seine Abschlussveranstaltung für das Jahr in Berkeley abhalten. In der Halle wurde diskutiert, vor der Halle flogen Fäuste. Darüber sprechen wir mit unserem Deutsch-Amerikaner in der Redaktion, Colin McMahon. Hallo Colin.
Hallo Benny.
Was sollte da am Montag in Berkeley genau passieren? Was wollte TPUSA da machen?
Ja, Charlie Kirk hat ja eine Tournee geplant gehabt für den Herbst. Wie üblich wollte er Unis besuchen und dort mit Leuten diskutieren. Und bei seiner Trauerfeier hat seine Witwe Erica Kirk ja geschworen, dass sie sich nicht kleinkriegen lassen wird und dass diese Tournee wie geplant fortgesetzt wird. Also das findet immer noch statt, nun halt ohne den ermordeten Gründer. Und am Montagabend war die Veranstaltung in dem notorisch linksextremen UC Berkeley geplant. Und da kamen mehrere hundert Antifas und haben versucht, das Event zu sprengen. Von ungefähr 2000 erwarteten Gästen konnten nur 1000 den Saal erreichen. Anscheinend haben viele Antifas sich auch auf die Webseite eingeloggt und die Karten reserviert, um dafür zu sorgen, dass keiner auf dieses Event geht. Andere Leute wurden wahrscheinlich einfach nur durch den Auflauf abgehalten, zu diesem Event zu gehen. Die Leute wurden auch angegriffen, als sie das Gebäude verlassen haben. Und nun ist die Frage, wie das möglich gewesen sein kann, weil Berkeley war schon länger im Fadenkreuz wegen solcher Events seit 2017. 2017 gab es ja schon mehrere Vorfälle dort mit Milo Yiannopoulos und einem Free Speech Event im Sommer. Und eigentlich hat die heutige Menschenrechtsbeauftragte im Justizminister im Ministerium Hamid Dylan damals schon erfolgreich gegen UC Berkeley geklagt, um dafür zu sorgen, dass auch konservative Events dort abgehalten werden können. Und das hat die Universität jetzt versäumt.
Es gab also ein ganzes Sammelsurium an Methoden, um diese Veranstaltung zu stören. Aufgemerkt habe ich, als du gesagt hast, dass man wohl im Vorfeld versucht hat, dort Sitze zu blockieren. Das erinnert mich nämlich an ein Vorgehen von Luisa Neubauer, also die deutsche Klimaaktivistin. Die war ja während des US-Wahlkampfs auch in den Vereinigten Staaten und hat genau darauf hingewiesen, dass man das machen kann und so Trump-Veranstaltungen stören kann.
Ja, also die Verbindungen zwischen Deutschland und Amerika in dieser linksextremen Szene, die sind bekannt seit 2017. Die Antifa kam ja eigentlich aus Deutschland, aus Hamburg und Berlin, nach Amerika. Kurz nach der Trump-Wahl gab es zuerst ein Treffen von linken NGOs und demokratischen Aktivisten. Und dann gab es plötzlich diese Antifa-Präsenz auf amerikanischen Straßen. Also da war die demokratische Führung beteiligt und auch George Soros und solche Obama-Spender. Und plötzlich gab es diesen schwarzen Block. Also man hat diese ganzen Taktiken eigentlich aus Deutschland importiert. Und jetzt wird es natürlich auch interessant, wenn die Trump-Regierung ankündigt, da die Antifa wie eine internationale Terrororganisation zu behandeln, was das für deutsche Politiker und Journalisten bedeutet, die sich mit der Antifa gemein machen.
Lass uns nochmal auf diese Veranstaltung vom Montag schauen. Also es gab da eine Art Spießrutenlauf. Die Teilnehmer der Veranstaltung wurden also aufs Heftigste beleidigt. Es gab aber auch Rangeleien. Also wie gewalttätig war diese Veranstaltung? Wie viel Potenzial von Gewalt war dabei?
Ja, das ist irrsinnig gewaltbereit. Also wenn man die Videos zum Beispiel auf der Seite von Andy Ngo anschaut, dem vietnamesisch-amerikanischen Antifa-Experten, das ist schon ganz schön furchterregend, was da gezeigt wird. Die Antifa hat zum Beispiel mit Farbgläsern, mit Einmachgläsern, Einweggläsern voller Farbe auf die Polizei geworfen. Sie hat Sprengkörper geworfen. Da gab es auch diesen einen Vorfall, wo ein Teilnehmer angegriffen wurde von einem Herrn, der mit Vornamen Jihad heißt. Der wollte ihm die Kette runterreißen und da gab es eine wütende Auseinandersetzung und der Herr hat versucht, sich zur Wehr zu setzen und wurde dann von der Polizei zu Boden gerangelt und der wurde auch in Handschellen gelegt, bevor dann auf dem Revier sich hat das erklären lassen, dass er nicht der Angreifer war. Also der Universitätspolizei Berkeley wird von den Veranstaltern vorgeworfen, dass sie nichts getan hätten, erstmal um die Halle zu sichern. Die Antifa konnte bis direkt vor die Türen des Ereignisses und dort die Leute bedrohen und bewerfen und attackieren. Und die Polizei hat wohl erst angefangen, etwas zu machen, nachdem es einen Knall von einem vorbeifahrenden Auto gab. Und da haben sie Angst bekommen, dass vielleicht da geschossen werden konnte. Aber davor hat man die Antifa wirklich auf die Besucher losgelassen. Und darum dreht es sich auch jetzt in den Vorwürfen vom Justizministerium gegen die Universität Berkeley. Die Menschenrechtsbeauftragte im Justizministerium, Hamid Dylan, hat, wie gesagt, an die Universitätsleitung geschrieben, an den Chef der Universität von Kalifornien allgemein und an die Universitätspolizei, an die Leiterin der Universitätspolizei, Yogananda Pittman, und fordert ihr also auf, ihre Akten aufzubewahren, ihre E-Mails und Dokumente zu dem Thema, weil sie werden jetzt strafrechtlich untersuchen, was da vorgefallen ist, auch die Mitschuld, Mitbeteiligung der Universität untersuchen.
Das bedeutet, es gibt ein Nachspiel, das von Washington, also von der Trump-Administration aus, angeregt wird, um das nochmal zu untersuchen. Und dafür werden jetzt schon Beweise gesichert.
Ja, genau. Die Trump-Regierung hat angekündigt, gegen die Antifa als Terrororganisation vorzugehen. Da sie aber eine dezentrale Organisation ist, muss man warten, bis sie sozusagen aus ihren Löchern gekrochen kommt. Und erst dann kann man deren strafrechtlich habhaft werden. Aber gegen so eine Universität, die kann natürlich nicht weglaufen. Und wenn jetzt ganz eindeutig gezeigt werden kann, dass die Universität Warnungen gehabt hat. Es gab im Vorfeld Aufrufe, Broschüren, Flyer, um dieses Event von TPUSA zu verhindern. Wenn man beweisen kann, dass die Universitätsleitung das hat geschehen lassen, die Antifa hat gewähren lassen, dann könnte das schon strafrechtliche Konsequenzen haben und auch budgetrechtliche Konsequenzen haben, was das Universitätssystem in Kalifornien angeht.
Du hast die Polizeichefin der Universität angesprochen. Also ich vermute, das ist im deutschsprachigen Raum gar nicht so bekannt. Universitäten haben ihre eigenen Polizeien. Und ich behaupte jetzt mal, die sind in der Regel dazu da, Besäufnis oder Studenten zu beruhigen und zu schlichten.
Ja, es ist nicht nur das. Die Universitäten sind in Amerika gerade so was Großes wie die University of California. Einrichtungen, die sind ja wie Kleinstädte, da sind 20.000, 30.000 Studenten, die wohnen da alle. Also es ist nicht dezentral organisiert wie eine deutsche Uni, sondern das ist wie eine kleine Gemeinde. Das ist ja auch das Schöne am Studieren in Amerika. Alle Studenten wohnen zusammen, da gibt es immer Party, da ist immer was los. Das ist wirklich ganz toll als Student. Und dafür braucht es eben auch Sicherheitskräfte. Nicht nur wegen Partys, sondern auch natürlich, um den Schutz nach außen zu gewähren. Das kommt immer wieder vor, dass Leute auf das Unigelände kommen, die da nicht hingehören. Die Unipolizei soll eigentlich für die Sicherheit der Studenten sorgen. Aber das Interessante ist, dass die Leiterin in Berkeley die ehemalige Chefin der Geheimdienstabteilung der Kapitolpolizei am 6. Januar war.
Genau, das ist echt ein echter Brecher. Also Yogananda Pittman heißt die Frau, sie ist Polizeichefin der Universität. Ich habe ja gedacht, die war vorher im Weißen Haus tätig rund um den Capitol Hill. Jetzt ist sie bei einer Universität. Das ist eine unglaubliche Degradierung, habe ich erstmal angenommen. Aber du wirst uns das jetzt erklären. Welche Rolle hat Yogananda Pittman gespielt bei dem sogenannten Sturm auf das Kapitol?
Ja, also der damalige Chef der Kapitolpolizei am 6. Januar 2021, Stephen Sund, hat ausführlich dazu ausgesagt, dem hat man ja mehr oder weniger den schwarzen Peter zugeschoben für diesen Sturm aufs Kapitol. Und der wurde 2 Tage nach dem Angriff entlassen und ist dann an die Öffentlichkeit gegangen, hat ein Buch drüber geschrieben. Und er hat aufgeführt, dass die Leiterin der Aufklärung sozusagen dieser Polizei im Kapitol, Yogananda Pittman, im Vorfeld Warnungen gehabt haben muss, dass die ihm aber nicht kommuniziert wurden, dass ihm gesagt wurde, da ist, sie erwarten nur eine ganz normale Demo und es ist keine Bedrohung und es ist auch kein Grund, Zusatzkräfte oder die Nationalgarde anzufordern. Und Stephen Sund hat Yogananda Pittman ausdrücklich vorgeworfen, da irgendwie daran schuld gewesen oder sogar beteiligt gewesen zu sein an diesem Sturm aufs Kapitol. Und die wurde 1 Monat später, im Februar 2021, nach einem Misstrauensvotum von ihrer Belegschaft, hat sie ihren Job verloren und wie durch ein Wunder hat sie dann trotz dieses eklatanten Versagens einen neuen tollen Job bekommen, und zwar in Kalifornien an einer der renommiertesten Universitäten der Welt, an der UC Berkeley, um dort die Polizei zu leiten. Und die UC Berkeley ist ja bekannt als Zufluchtsort für Linksradikale, da sind auch viele Soros-Professoren und so weiter aktiv. Zum Beispiel der Professor, der damals dieses Framing Manual für die ARD geschrieben hat, der kam auch von UC Berkeley, ein persönlicher Freund von George Soros zum Beispiel. Und Yogananda Pittman wurde dahin berufen, genauso wie zum Beispiel Robert Habeck jetzt einen Job an der UC Berkeley bekommen soll. Und das scheint ja doch irgendwie einfach ein Zufluchtsort für gescheiterte Linke zu sein.
Um das Kind beim Namen zu nennen, hier geht es um eine Verschwörungstheorie. Es geht um eine mögliche Verschwörung, bei der Yogananda Pittman beteiligt sein könnte. Die Verschwörung geht so. Demokraten, die Donald Trump was Schlechtes wollten, haben den Sturm auf das Kapitol selber inszeniert und haben dafür gesorgt, dass Sicherheitsbehörden nicht wussten, was passieren wird, und haben dann, während dieser Sturm passierte, auch dafür gesorgt, dass die Nationalgarde nicht eingesetzt wurde. Unter anderem war Nancy Pelosi als Speakerin des Hauses daran beteiligt. So geht die Verschwörung, oder?
Genau, und diese Woche sind neue Details dazu ans Licht gekommen. Was immer sehr rätselhaft war, waren diese Rohrbomben damals 2021 vor den Parteizentralen der Demokraten und der Republikaner, wurden im Vorfeld der Demos in Washington D.C. Rohrbomben gefunden und entschärft. Und da hat sich nie wieder jemand dafür interessiert, außer ein paar konservative sogenannte Verschwörungstheoretiker. Und jetzt hat das Medium The Blaze nach 4 Jahren Indizien veröffentlicht, die glauben, dass sie den Bombenleger identifiziert haben aufgrund von Computerauswertungen, von KI-Auswertungen ihrer Gangart. Der Gangart dieser Person meinen sie wie einen Fingerabdruck auswerten zu können und haben das in Einklang gebracht mit einer Angestellten der Kapitolpolizei, eine Dame namens Shani Kirchhoff, die später beim Angriff auf das Kapitol auch dafür zuständig war, dass Blendgranaten und CS-Gaskugeln in die Menge geschossen wurden und so den Ansturm vielleicht mit angestiftet haben. Und die Dame ist nach diesem Einsatz am Kapitol dann in die CIA berufen worden, wo sie jetzt arbeitet.
Es gibt also diese Verschwörungstheorie, dass der sogenannte Sturm auf das Kapitol organisiert gewesen ist aus dem demokratischen Umfeld und Frau Pittman ist daran beteiligt gewesen. Und dann ist sie nach Berkeley geschickt worden, wo es jetzt erneut zu einer Eskalation gekommen ist zwischen Demokraten, Antifas und Republikaner, Kirk-Anhängern. Das sind aber alles nur Theorien. Traust du dir zu, eine Wertung abzugeben, wie wahrscheinlich das ist, dass es tatsächlich ist?
Ja, ich habe die Sache am 6. Januar schon lange verfolgt. Ich habe das auch ein bisschen in meinem Buch über Trump und den tiefen Staat beschrieben, diese Fragezeichen. Und es wurde ja dieses Jahr schon veröffentlicht, jetzt wo die Trump-Leute eben an der Macht in den Regierungsbehörden sitzen und dort an die Details kommen können, dass es an dem Tag 275 verdeckte Bundesbeamten an diesem sogenannten Sturm auf das Kapitol beteiligt waren. Also das ist ja schon frappierend. Man hatte in alternativen Medienkreisen so mit 20, 30 solche Zahlen hantiert. Es gibt diese berühmte Befragung von Ted Cruz, wo er die zuständige FBI-Chefin befragt, wie viele verdeckte Ermittler es damals an dem Tag gab auf dem Kapitol und sie sich einfach weigert zu antworten, weil sie sagt, sie kann diese Fragen nicht beantworten. Also das ist ja schon sehr bezeichnend. Und jetzt haben die Trump-Leute die Zahlen veröffentlicht von 275 anwesenden verdeckten Bundesagenten und das wirft ja doch einige Fragen auf.
Ist bekannt, ob die am Sturm selber beteiligt gewesen sind, ob die selber im Gebäude waren oder haben sie das von außen observiert?
Also es heißt jetzt offiziell, glaube ich, auch vom Trump-Justizministerium, dass diese Leute erst nachher hingekommen sind, aber wann genau wer eingetroffen ist, das wird noch zu prüfen sein. Es gibt auf jeden Fall sehr seltsame Aufnahmen von dem Tag, wo zum Beispiel schwarz maskierte Leute, die sehr, sehr Antifa-mäßig ausschauen, mit Schlagstöcken und Tonfas auf Fenster und Türen einschlagen und die Trump-Leute in den roten Mützen drumherum stehen und sagen, keine Antifa, keine Antifa. Und solche seltsamen Aufnahmen gibt es schon. Und auch diese berühmten Aufnahmen von einem Herrn namens Ray Epps, der am Vorabend in der Menge rumgeht und sagt, wir müssen nächsten Tag ins Kapitol rein, wir müssen ins Kapitol reingehen. Und die Leute sagen, Spitzel, 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 weil er sich so ganz offensichtlich wie ein Agent-Provokateur verhält. Dieser Ray Epps ist niemals belangt worden, ist niemals bestraft worden. Es gibt Aufnahmen von ihm, wie er Absperrgitter entfernt. Und er hat danach ein schönes, ruhiges Leben in seiner Farm in New Mexico führen können. Also das ist schon ein sehr seltsamer Fall.
Ja, vielen Dank erstmal für diese Indiziensammlung. Lass uns abschließend nochmal auf Turning Point USA zurückkommen. Das war ja wirklich, ja, findet man ja kaum Worte für dieses Jahr, also mit dem Mord an Charlie Kirk. Was passiert jetzt mit der Organisation? Sie macht weiter Veranstaltungen. Welche Bedeutung kann sie noch haben ohne Charlie Kirk?
Turning Point USA ist leider jetzt in der Mitte eines Feuersturms, einer Diskussion über Israel und Antisemitismus. Aufgrund dieser Spekulationen von Leuten wie Candace Owens und Tucker Carlson, dass irgendwie Israel hinter dem Mord an Charlie Kirk stecken könnte. Und wie viele mitgekriegt haben, wirft es ja doch einen Keil zwischen die MAGA-Bewegung. Und da wird wirklich gestritten, jetzt bis aufs Blut. Jetzt momentan ist es eine Diskussion zwischen Ben Shapiro und der Moderatorin Megyn Kelly geworden. Da geht es um Behauptungen von der immer verrückter auftretenden Candace Owens, die eben diese Verschwörungstheorien mit befeuert hat. Also das ist wirklich unschön. Das tut mir sehr leid für die Familie und für die Witwe von Charlie Kirk. Und man kann nur hoffen, dass es sich hoffentlich bald gelegt haben wird.
Die von Charlie Kirk gegründete Organisation Turning Point USA wurde am Montag erneut angegriffen. Rauchbomben, Beleidigungen, Spießrutenläufe und Gewalt waren die Konsequenz. Auch die Bundesregierung in Washington hat sich jetzt eingeschaltet. Wir bedanken uns bei Colin McMahon.
Danke, Benny.